John Irving, Bis ich dich finde. Kapitel 1: In der Obhut von Kirchgängern und Ehemaligen. Laut seiner Mutter war Jack Burns bereits ein Schauspieler, bevor er Schauspieler wurde. Doch die lebhaftesten Erinnerungen an seine Kindheit waren die an jene Augenblicke, in denen er den Drang verspürte, sich an der Hand seiner Mutter festzuhalten. Das waren die Augenblicke, in denen er nicht spielte. Natürlich erinnern wir uns kaum an die Zeit vor unserem 4. oder 5. Lebensjahr. Und die wenigen Erinnerungen an diese ersten Jahre sind sehr selektiv, unvollständig oder regelrecht falsch. Was in Jacks Erinnerung das erste Mal war, dass er das Bedürfnis verspürte, sich an der Hand seiner Mutter festzuhalten, war in Wirklichkeit wahrscheinlich das 100. oder 200. Mal. Vorschultests ergaben, dass Jack Burns über einen weit größeren Wortschatz verfügte als Gleichaltrige, was bei Einzelkindern, die gewohnt sind, Unterhaltungen zwischen Erwachsenen zuzuhören, nichts Ungewöhnliches ist, insbesondere bei Einzelkindern von alleinerziehenden Müttern oder Vätern. Signifikanter aber war, wie die Testergebnisse bewiesen, seine konsekutive Gedächtnisleistung, die im Alter von 3 Jahren der eines 9-Jährigen entsprach. Mit 4 Jahren waren sein Erinnerungsvermögen für Einzelheiten und sein Verständnis von linearer Zeit vergleichbar denen eines 11-Jährigen. Diese Testergebnisse verblüfften seine Mutter Alice, die ihn für ein unkonzentriertes Kind hielt. In ihren Augen deutete Jacks Neigung zu Tagträumen darauf hin, dass er für sein Alter eher unreif war. Trotzdem ging sie mit Jack im Herbst 1969, als er 4 Jahre alt war und noch nicht die Vorschule besuchte, zur Ecke Pict Hall und Hutchins Hill Road in Forest Hill, einem wohlhabenden Viertel von Toronto. Dort warteten sie, wie sie Jack erklärte, auf den Schulschluss, damit er sich die Mädchen einmal ansehen könne. St. Hilda war das, was man eine konfessionelle Mädchenschule nannte. Das Angebot reichte von der Vorschule bis zur 13. Klasse, die gab es in Kanada damals noch, und Jacks Mutter hatte beschlossen, dass er dort eingeschult werden sollte, obwohl er ein Junge war. Nächstes Jahr, verkündete Alice, werden in St. Hilda auch Jungen aufgenommen. Allerdings bloß sehr wenige und nur bis zur 4. Klasse. Jack konnte sich nicht bewegen. Ja, er konnte kaum atmen. Mädchen gingen rechts und links an ihm vorbei. Manche waren groß und laut und alle hatten Schuluniformen in den Farben an, von denen Jack Burns später dachte, sie würden ihn sein Leben lang begleiten. Grau und kastanienbraun. Die Mädchen trugen graue Faltenröcke und graue Kniestrümpfe. Es war das erste Mal, dass Jack so viele nackte Beine sah. Er verstand noch nicht, dass die Mädchen durch irgendeine innere Unruhe getrieben wurden, die Strümpfe bis zu den Knöcheln oder wenigstens über die Waden hinunterzuschieben, trotz der Schulregel, dass Kniestrümpfe bis zum Knie zu reichen hatten. Jack Burns bemerkte außerdem, dass die Mädchen ihn gar nicht wahrnahmen oder einfach durch ihn hindurchsahen. Nur eine gab es. Sie war eine von den Älteren und hatte weiblich gerundete Hüften und Brüste, dazu Lippen so voll wie die von Alice, die Jack in die Augen schaute, als sei sie außerstande, den Blick abzuwenden. Jack war 4, und er war sich keineswegs sicher, ob er derjenige war, der seine Augen nicht von ihr losreißen konnte, oder ob sie es war, die magisch von seinem Blick angezogen wurde. Wie auch immer es sich verhielt, aus ihrem Gesichtsausdruck sprach so viel Wissen, dass sie ihm Angst machte. Vielleicht hatte sie eine Art Vision gehabt, wie Jack als älterer Junge oder als Erwachsener aussehen würde, und war gebannt von Sehnsucht und Verzweiflung oder von Angst und Erniedrigung, würde Jack Burns eines Tages denken. Denn das ältere Mädchen schlug plötzlich die Augen nieder. Jack und seine Mutter standen in diesem Meer aus Mädchen, bis alle Schulbusse und Autos vor und wieder weggefahren waren und von denen, die zu Fuß nach Hause gingen, nicht einmal das Geräusch ihrer Schritte oder ihres einschüchternden, aber aufregenden Lachens geblieben war. Die frühherbstliche Luft war noch warm genug, um ihren Duft zu übertragen, den Jack zaghaft einatmete und für Parfum hielt. Die meisten Mädchen in St. Hilda benutzten so etwas nicht, sondern waren eingehüllt in ihren eigenen Duft, an den Jack Burns sich nie gewöhnte, den er nie für etwas Selbstverständliches hielt. Nicht einmal am Ende der 4. Klasse. »Aber warum soll ich hier zur Schule gehen?«, fragte Jack seine Mutter, als die Mädchen verschwunden waren. Ein paar welke Blätter waren alles, was sich an dieser ruhigen Straßenecke noch bewegte. »Weil es eine gute Schule ist«, sagte Alice. »Und bei den Mädchen bist du sicher«, fügte sie hinzu. Jack war offenbar anderer Ansicht, denn er griff sofort nach der Hand seiner Mutter. In jenem Herbst vor Jacks Einschulung in St. Hilda war seine Mutter voller Überraschungen. Nachdem sie ihm die uniformierten Mädchen gezeigt hatte, die bald sein Leben beherrschen würden, verkündete sie, sie werde in Nordeuropa nach Jacks verschwundenem Vater suchen. Sie kenne die Hafenstädte an der Nordsee, in denen er sich höchstwahrscheinlich vor ihnen verstecke. Gemeinsam würden sie ihn aufspüren und mit seiner Pflicht und Schuldigkeit konfrontieren. Jack hatte öfter gehört, dass seine Mutter sie beide als Pflicht und Schuldigkeit seines Vaters bezeichnet hatte. Aber selbst im Alter von 4 Jahren war er überzeugt, dass sein Vater für immer fortgegangen war, und zwar schon vor seiner Geburt. Und als seine Mutter sagte, sie werde unterwegs in diesen fremden Städten Geld verdienen, wusste Jack auch, womit. Ihr Vater war Tätowierer, und Alice war Tätowiererin. Es war das Einzige, was sie konnte. In den Städten an der Nordsee, die sie aufsuchen wollte, würden andere Tätowierer ihr Arbeit geben. Man wusste, dass sie bei ihrem Vater in die Lehre gegangen war, einem wohlbekannten Vertreter seiner Zunft in Edinburgh, oder vielmehr im zu Edinburgh gehörenden Hafen Leith, wo Jacks Mutter das Pech gehabt hatte, seinen Vater kennenzulernen. Dort hatte er sie geschwängert und umgehend sitzen gelassen. Laut Alice war Jacks Vater auf der New Scotland nach Halifax gefahren. Sobald er eine bezahlte Arbeit gefunden hatte, würde er sie nachkommen lassen. Das hatte er jedenfalls versprochen. Doch Alice sagte, sie habe nie wieder etwas von ihm gehört, nur über ihn. Bevor er aus der Stadt verschwunden war, hatte Jacks Vater eine breite Spur durch Halifax gezogen. Jacks Vater hieß eigentlich Callum Burns, doch er hatte während des Studiums seinen Vornamen in William geändert. Sein Vater hieß Alistair, was, wie William sagte, so schottisch war, dass es für die ganze Familie reichte. Zum Zeitpunkt seiner skandalösen Abreise war William Burns Mitglied des Royal College of Organists in Edinburgh, was bedeutete, dass er nicht nur einen Abschluss in Musikwissenschaften besaß, sondern auch diplomierter Organist war. Als er Jacks Mutter kennenlernte, war er Organist an der Pfarrkirche von Süd Leith. Alice sang dort im Chor. Für einen jungen Mann, der so tat, als gehöre er zur gehobenen Gesellschaft und der eine gute Ausbildung genossen hatte, William Burns war vor dem Studium der Musikwissenschaften an der Universität von Edinburgh in Heriots zur Schule gegangen, hatte eine erste Anstellung als Organist in einer Arbeiterstadt wie Leith möglicherweise das Flair eines Ausflugs in die Unterschicht. Aber Jacks Vater pflegte scherzhaft zu sagen, die Church of Scotland zahle einfach besser als die Scottish Episcopal Church. William gehörte der Letzteren an, und dennoch gefiel es ihm ganz gut in der Pfarrkirche von Süd Leith, auf deren Friedhof angeblich 11.000 Menschen lagen, obgleich dort nicht mehr als 300 Grabsteine standen. Den Armen waren Grabsteine verboten, aber nachts, erklärte Jacks Mutter, kämen die Leute mit der Asche ihrer Lieben und streuten sie durch das Gitter auf den Friedhof. Die Vorstellung, dass so viele Seelen in der Finsternis umhergeweht wurden, bescherte dem Jungen Albträume. Doch die Kirche war, wenn auch womöglich nur wegen des Friedhofs, sehr gut besucht. und Alice glaubte, sie sei gestorben und zum Himmel aufgefahren, als sie dort für William zu singen begann. In der Pfarrkirche standen Chor und Orgel hinter der Gemeinde. Für den Chor gab es nur 20 Stühle, vorn die Frauen, hinten die Männer. William bat Alice, sich während der Predigt weit vorzubeugen, damit er sie gut sehen konnte. Sie trug eine blaue Robe. Blau, Herr, blau, sagte sie zu Jack, und einen weißen Kragen. Im April 1964, als Jacks Vater zum ersten Mal in diese Kirche kam, um die Orgel zu spielen, verliebte sich seine Mutter in ihn. Mit Alice' Worten: Wir sangen Auferstehungschoräle und auf dem Friedhof blühten Krokusse und Osterglocken. Die heimlich verstreute Asche war zweifellos ein hervorragender Dünger für die Blumen. Alice stellte den jungen Organisten, der zugleich der Dirigent des Chors war, ihrem Vater vor. Es war das erste Mal, dass William ein solches Studio betrat, und dieses befand sich entweder in der Mendelssohn oder in der Jane Street. Damals, erklärte Alice, führte eine Eisenbahnbrücke über den Leith Walk, der die Mendelssohn und die Jane Street verband. Doch Jack konnte sich nie merken, in welcher der beiden Straßen das Studio gewesen war. Er wusste nur, dass sie dort gelebt hatten, im Studio unter dem Gerumpel der Züge. Seine Mutter nannte das »in den Nadeln schlafen«. Das war ein Ausdruck aus der Vorkriegszeit. In den Nadeln schlafen hieß, dass man im Studio schlief, weil die Zeiten hart waren und man keine andere Wohnung hatte. Aber gelegentlich sagte man es auch, wenn ein Tätowierer wie Alice' Vater in seinem Studio gestorben war. Nach beiden Definitionen hatte er also nie irgendwo anders geschlafen als in den Nadeln. Ihre Mutter war bei Alice' Geburt gestorben und ihr Vater, den Jack nie kennengelernt hatte, zog sie in der Welt der Tätowierungen auf. In Jacks Augen war seine Mutter schon deswegen einzigartig unter den Tätowierern, weil sie selbst keine einzige Tätowierung hatte. Ihr Vater hatte ihr gesagt, sie solle sich erst tätowieren lassen, wenn sie so alt sei, dass sie ein paar grundlegende Dinge über sich selbst verstanden hätte. Er meinte wohl die Dinge, die sich niemals ändern würden. »Also mit 60 oder 70?«, sagte sie zu Jack, als sie Mitte 20 war. »Du solltest dich erst tätowieren lassen, wenn ich tot bin«, fügte sie dann hinzu. Und das war ihre Art, ihm mitzuteilen, er solle nicht einmal mit dem Gedanken spielen, sich eine Tätowierung machen zu lassen. Alice' Vater fasste auf Anhieb eine Abneigung gegen William Burns, der seine erste Tätowierung noch am selben Tag bekam. Sie zog sich über seinen rechten Oberschenkel, so dass William sie lesen konnte, wenn er auf der Toilette saß. Die Einleitung zu einem Osterchoral, den er mit Alice geprobt hatte und der mit den Worten »Christ ist erstanden« begann. Man musste Noten lesen können und sehr dicht bei Jacks Vater sitzen, vielleicht auf der benachbarten Toilette, um das Lied zu erkennen. Doch noch am selben Tag, an dem er dem talentierten jungen Organisten seine erste Tätowierung gemacht hatte, sagte Alice' Vater, dieser William werde bestimmt ein Tintensüchtiger, ein Sammler werden, womit er meinte, er sei einer von denen, die sich weder mit einer noch mit 20 Tätowierungen begnügten, er werde sich weiter tätowieren lassen, bis sein Körper ein einziges Notenblatt und jeder Quadratzentimeter beschrieben sei. Es war eine düstere Prophezeiung. Doch Alice ließ sich nicht beirren. Der tintensüchtige Organist hatte ihr Herz bereits erobert. Als Jack Burns 4 Jahre alt war, kannte er den größten Teil dieser Geschichte. Überraschend aber war, was seine Mutter sagte, nachdem sie verkündet hatte, sie würden demnächst nach Europa reisen. »Falls wir nächstes Jahr um diese Zeit, also wenn du in die Schule kommst, deinen Vater nicht gefunden haben«, vergessen wir ihn einfach und leben ohne ihn weiter. Das war ein großer Schock, weil die Tatsache, dass sein Vater fort, nein, schlimmer, geflüchtet war, tief in Jacks Bewusstsein verankert war und er und seine Mutter schon immer recht intensiv nach ihm gesucht hatten. Jack hatte angenommen, dass sich daran nichts ändern würde. Der Gedanke, sie könnten ihn tatsächlich einfach vergessen, erschien dem Jungen weit seltsamer als die geplante Reise nach Nordeuropa, Außerdem hatte Jack nicht gewusst, dass seine Mutter dem Schulbeginn eine solche Bedeutung beimaß. Sie selbst hatte die Schule nicht beendet. Alice hatte sich William wegen dessen Studium immer unterlegen gefühlt. Williams Eltern waren Grundschullehrer, die nebenbei Kindern Klavierunterricht gaben, jedoch eigentlich eine professionellere musische Unterweisung schätzten. In ihren Augen war es unter der Würde ihres Sohnes, in der Pfarrkirche von Südleith zu spielen. Alice' Vater ging nie in irgendeine Kirche. Er hatte Alice in den Chor eintreten lassen, damit sie das Leben außerhalb des Studios kennenlernte, und er wäre niemals auf den Gedanken gekommen, dass sie ihrem Verderben ausgerechnet in der Kirche bei den Chorproben begegnen könne oder dass sie ihren gewissenlosen Verführer ins Studio bringen würde, damit er eine Tätowierung bekam. Williams Eltern bestanden darauf, dass er, obgleich er erster Organist an der Pfarrkirche von Südleith war, eine Stelle als zweiter Organist in Old St. Paul's annahm. Für sie war wichtig, dass Old St. Paul's episkopalisch war und in Edinburgh stand, nicht in Leith. William war von der Orgel fasziniert. Er hatte mit 6 begonnen, Klavier zu lernen und war 9 gewesen, als er zum ersten Mal Orgel gespielt hatte. Doch mit 7 oder 8 hatte er kleine Papierschnipsel über den Tasten befestigt und sich vorgestellt, er sei ein Orgelregister. Er träumte bereits davon, Orgel zu spielen, und das Instrument, von dem er träumte, war die Father Willis-Orgel in Old St. Paul's. Die Akustik der Kirche trug, wie Jacks Mutter sagte, zum Ruhm dieser Orgel bei. Der Junge fragte sich später, ob sie damit gemeint hatte, dass dort beinahe jede Orgel gut klingen würde, weil die Nachhallzeit wichtiger war als die Qualität der Orgel. Alice erinnerte sich, in Old St. Paul's einmal etwas gehört zu haben, was sie als Orgelmarathon bezeichnete. Es handelte sich um ein 24-stündiges Orgelkonzert, bei dem die Organisten alle Stunde oder halbe Stunde wechselten und das sicher für irgendwelche wohltätigen Zwecke veranstaltet wurde. Der junge William Burns durfte vor Mitternacht spielen, wenn auch nur eine halbe Stunde vorher. William wollte die legendäre Nachhallzeit von Old St. Paul's nicht auf ein leises Stück verschwenden. Wenn Jack die Geschichte, die seine Mutter ihm erzählte, richtig verstand, spielte sein Vater Orgel, um gehört zu werden. Seine Wahl war auf die Toccata von Böllmann gefallen, die Alice als aufwühlend und laut bezeichnete. Eine schmale Gasse führte an Old St. Paul's vorbei, und dort drückte sich einer von Edinburghs Obdachlosen, höchstwahrscheinlich betrunken, an die Außenmauer der Kirche und suchte Zuflucht vor dem Regen. Er war entweder in dieser Gasse zusammengebrochen oder hatte sich absichtlich dort schlafen gelegt. Vielleicht war es auch sein Stammplatz. Aber nicht einmal ein Betrunkener kann schlafen, wenn Böllmanns Toccata erklingt. Offenbar nicht einmal außerhalb der Kirche. Alice führte den Auftritt des betrunkenen Penners gern vor.
»Ist jetzt vielleicht mal Schluss. Wie soll ich auch nur ein Scheißauge zumachen, wenn dieses Scheißding von der Scheißorgel Krach macht, dass die Scheißtoten aus den Gräbern auferstehen?«
Alice fand, für diese Worte hätte der Mann es verdient gehabt, von einem Blitz niedergestreckt zu werden. Doch bevor Gott tätig werden konnte, fuhr William fort zu spielen, und er spielte wie besessen. Er spielte so laut, dass alle, einschließlich Alice, aus der Kirche liefen. Trotz dieser wahrhaft erschütternden Darbietung war William Burns von der Orgel enttäuscht. Die Father Willis-Orgel stammt aus dem Jahr 1888 und hätte weit besser geklungen, wäre sie noch im Originalzustand gewesen. Leider hatte man, wie William glaubte, viel an ihr herumgefummelt. Nicht, dass Alice sich in irgendeiner Weise für die Orgel interessierte. Was sie niederschmetterte, war die Tatsache, dass sie, als William seine Stelle als Organist in der Pfarrkirche von Südleith aufgab, um die Father Willis-Orgel in Old St. Paul's zu spielen, nicht in den dortigen Chor wechseln konnte. Damals war der Chor von Old St. Paul's ein reiner Männerchor, und von den Gemeindeplätzen aus konnte Alice nur Williams Rücken sehen. Jacks Mutter war besonders unglücklich, als sie herausfand, dass sie beileibe nicht die einzige Chorsängerin war, die sich in Jacks Vater verliebt hatte. Sie war nur die einzige, die schwanger geworden war. Als neuer Hilfsorganist in Old St. Paul's war William dem Organisten und dem Pfarrer Rechenschaft schuldig. Dass er die Tochter eines Tätowierers aus Leith geschwängert hatte, war etwas, das weder seine ehrgeizigen Eltern noch die Scottish Episcopal Church auf die leichte Schulter nahmen. Wessen Entscheidung es war, ihn verschwinden zu lassen, wie Jacks Mutter es ausdrückte, fand Jack nie heraus. Doch wahrscheinlich hatten sowohl Williams Eltern als auch die Kirche die Finger im Spiel.